Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du das Zentrum der Geschichte bist und unser Anker. Es ist so gut, dass man bei dir zur Ruhe kommen kann, dass man bei dir ankern kann und dass unser Leben eine große Hoffnung hat, dass du alles in deiner starken Hand hast, auch diesen Abend. Und so danken wir dir, dass du uns versprochen hast, bei uns zu sein, dass du durch den Noah redest. Und hab Dank, dass du uns hörende Herzen schenkst. Wir wollen hören, verstehen, im Herzen bewegen und dann auch tun. Herr, gib du jedem Einzelnen von uns ein Wort, mit dem wir leben können. Und das uns vielleicht auch Antwort auf Fragen gibt. Herr, so bitten wir dich um deinen Segen. Amen.
Ich finde das stark, dass ihr alle wieder da seid. Unsere Freizeit läuft schon einige Tage, dann wird man manchmal ein bisschen müde, aber ihr seid alle wieder da. Wir haben auch noch eine sehr große Textmasse zu bewältigen, 1. Samuel 9 und 10. Aber ich möchte zuerst kurz zurückgreifen auf die Predigt von heute Morgen, denn das war so ein tolles Beispiel dafür, was ich euch am Anfang erzählt habe, wie man die Bibel lesen kann. Und ich habe dann drei Stufen erwähnt, wisst ihr noch? Zuerst die Wahrnehmung, so richtig Informationen sammeln, was steht da, aber auch was steht da nicht. Das sagt Andreas heute Morgen, da ist eine Hochzeit, da wird kein Brautpaar erwähnt. Das wäre vielleicht eigentlich von uns nicht immer aufgefallen, oder in der Geschichte. Solche Sachen, was steht da und was steht da nicht? Und dann weitere Informationen, dann graben wir immer tiefer. Und dann kommt langsam eine Wahrheit hoch. Und was heute Morgen sehr klar war, war die vierte Stufe, die ich nicht erwähnt habe. Ich habe gesagt, zuerst Informationen sammeln, wenn wir die Bibel lesen. Dann uns fragen, wie war das für die Leute damals? Und kann das sein, dass ich mich auch wiedererkenne in eine oder andere Person? Wie hätte ich das empfunden? Was geht hier vor sich? Und die dritte Phase, was will Jesus oder was will Gott mir persönlich sagen? Aber heute haben wir auch die vierte Phase erlebt, die heilsgeschichtliche Phase. Gibt es hier eine tiefere Botschaft Gottes? Kann das sein, dass es hier um viel mehr geht, als wir erahnen? Das fand ich ganz toll heute Morgen. Und das ist eben das, was wir so gerne entdecken bei unserem Bibelstudium. Und so will ich heute auch wieder vorgehen, ganz genau lesen und schauen, was wir mitbekommen, was wir entdecken. Und zwar 1. Samuel 9 und 10, das sind insgesamt 57 Versen in etwa 45 Minuten. Da brauchen wir eigentlich 7 Meilenstiefeln, aber trotzdem möchte ich keine Details verlieren. Vielleicht werden wir einiges nicht erwähnen, anderes schon. Wir sind verblieben, damit wir mal kurz wieder da sind, bei dem Wunsch des Volkes Israels. Die wollten einen König haben, weil sie so sein wollten wie die Völker ringsum. Und dem Samuel hat das nicht gefallen. Und Gott hat ihm gesagt, du darfst das nicht persönlich nehmen. Es geht nicht um dich, es geht um mich. Die Leute haben mich verworfen, denn ich bin der König aller Könige. Und für sie ist das anscheinend nicht genug und dass sie dazu auch noch Richter haben, ist nicht genug. Jetzt wollen sie auch noch einen König haben. Du sollst, Samuel, auf die Stimme des Volkes hören und einen König über Israel einsetzen. Aber, sagt Gott Samuel, du sollst das Volk auch warnen, was dann auf sie zukommt. Und das hat gestern Andreas auch ganz klar gesagt, der menschliche König, der nimmt. Und da ist dann auch schon eine tiefere Botschaft. Der große König gibt und gibt und gibt. Man muss nur auf solche Gedanken kommen, oder? Aber man kommt auf solche Gedanken, wenn man das Wort Gottes wirklich liest und wieder liest und nicht bei sich denkt, habe ich gelesen, kenne ich jetzt, weiß ich. Richtig studieren. Das Volk, ist ganz wichtig, hat nicht gebetet, dein Wille geschehe. Überhaupt nicht. Sie haben sich gespiegelt an ihre heidnischen Nachbarn und gedacht, so wollen wir das auch. Das haben sie auch bestimmt. Und Gott hat entschieden, ihnen das zu geben, was sie unbedingt haben wollten. Und in den nächsten Jahren werden sie erfahren, was das bedeutet. Wir stehen noch immer auf der Brücke, die ich beim ersten Vortrag erwähnt habe. Die Zeit der Richter geht zu Ende. Es kommt eine neue Ära, die Ära der Könige. Und wir stehen noch immer auf der Brücke, beziehungsweise da steht Samuel, der erste König Israels, ist jetzt am Kommen und er wird uns vorgestellt in 1. Samuel 9. Es war aber ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Und die Eselinnen von Kis, dem Vater Sauls, gingen verloren. Und Kis sprach zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen der Burschen, eine der Knechte mit dir, mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und er durchzog das Bergland Ephraim und durchquerte das Gebiet von Salisa, aber sie fanden sie nicht. Und sie gingen auch durch das Gebiet von Benjamin, da waren sie auch nicht. Darauf durchzog er das Gebiet von Jemini, aber sie fanden sie auch nicht. Und als sie gerade in das Gebiet von Zuf kamen, da sprach Saul zu seinem Burschen, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselinnen sein lässt und sich um uns Sorgen macht. Er aber sprach zu ihm, siehe doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt. Und das ist ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns nun dorthin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sprach zu seinem Burschen, siehe, wenn wir hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unseren Taschen ist aufgebraucht, auch haben wir sonst kein Geschenk, das wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir? Und der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach, siehe, ich habe einen Viertel Silberschekel bei mir, den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns Auskunft über unseren Weg gibt. Früher sagte man in Israel, wenn man ging, um Gott zu befragen, kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn derjenige, den man heutzutage Prophet nennt, der hieß früher Seher. Und da sprach Saul zu seinem Burschen, dein Vorschlag ist gut, komm, wir wollen gehen. Und sie gingen zu der Stadt, in welcher der Mann Gottes war. Als sie gerade die Anhöhe zur Stadt hinaufgingen, da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und zu diesen sprachen sie, ist der Seher hier? Und sie antworteten ihnen und sprachen, ja, siehe, er ist vor dir, beeile dich jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen, denn das Volk isst nicht, bis er kommt. Denn er muss das Opfer segnen und danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Da gingen sie zur Stadt hinauf und als sie gerade in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister rette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach, sage mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach, ich bin der Seher. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen, und morgen will ich dich ziehen lassen, und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Um die Eselinnen aber, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, sorge dich nicht, denn die sind gefunden. Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte? Samuel aber nahm Saul samt seinen Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, deren Zahl war etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch: Gib das Stück her, das ich dir gegeben habe und von dem ich befahl, du solltest es beiseite legen. Und da trug der Koch die Keule auf und was dran war und setzte sie Saul vor. Und Samuel sprach: Siehe, das ist aufgehoben worden. Lege es dir vor und iss, denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen. Und so aß Saul mit Samuel an jenem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab, und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf. Und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach: Mach dich auf, so will ich dich begleiten. Und da machte sich Saul auf, und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel, und als sie gerade am Ende der Stadt hinabstiegen, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du aber stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Und da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesandt? Bis soweit vorerst. Denn das ist nur die Hälfte für heute Abend. Spannend, oder? Gottes Führungen erleben, das ist der Titel, den wir für heute Abend gewählt haben. Und der Text zeigt uns eben, wie Gott Saul und Samuel miteinander in Kontakt gebracht hat. Saul, der König, also der von Gott bestimmte König über Israel. Und was uns jetzt auffällt, ist, dass der Weg Gottes, also die Führung Gottes, über ganz normale alltägliche Ereignisse gibt. Nichts Besonderes, Eselinnen, die verloren gingen, Mädchen, die Wasser schöpfen. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Man hat das gemacht, was notwendig war. Man hat eigentlich das Alltägliche gemacht. Und Gott hat durch das Alltägliche hindurch geführt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht oder euch. Oft ist es doch so, dass wir bei Führung etwas ganz Besonderes erwarten, oder? Aber hier sehen wir, wie das gehen kann. Man geht einfach seinen Weg und man merkt nicht einmal, dass man von Gott geführt wird. Ich denke, Saul hat am Anfang nur an die Eselinnen gedacht, die er suchen musste. Hatte keine Ahnung davon, dass da was dahinter steckte. Also zuerst werden uns die Menschen vorgestellt, ein Mann von Benjamin, Vers 1, sein Name war Kis, er wird als angesehen, in Vers 1 beschrieben, das kann man auch lesen als vermögend, und er war vom Stamm Benjamin. Von dem Stamm ist bekannt, dass dieser Stamm sehr kriegerisch war. Das war ein Kämpfer. Als Jakob seine Söhne gesegnet hat vor seinem Sterben, dann hat er bei Benjamin Folgendes gesagt in 1. Mose 49. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Ein kriegerischer Stamm. Und ein interessantes Detail ist, dass von den Benjamitern gesagt wird, dass sie sehr geschickt waren als Bogenschützen und Steinschleuderer. Und dass sie zum Teil links schleudern konnten. Die Bibel hat so ganz tolle Details. Sie konnten links schleudern. Und sie konnten, sagt die Bibel, Richter 20, 15 und 16, auch mit beiden Händen schleudern. Das ist natürlich gewaltig, wenn man das kann. Dass man nicht beschränkt auf eine Hand, man kann auch links schleudern und mit beiden Händen. Richter 20, 15 bis 16, 1. Chronik 12, 1 bis 2. Seht ihr, was ich gemacht habe? Ich habe nur den ersten Vers gelesen und dann habe ich darüber nachgedacht, was waren die Benjamiter, was war das für ein Stamm? Was können wir über sie herausfinden? Und dann kommen auf einmal diese Details. Kriegerisch, konnten linkshändig schleudern, sind interessante Details. Und wenn man dann weiter nachdenkt über den Stamm Benjamins und denkt, wer war Nachkommen? Dann war das zum Beispiel der linkshändige Richter Ehud, der 80 Jahre über Israel gerichtet hat, Richter 3, Vers 15. Von ihm wird extra erwähnt, dass er linkshändig schleudern konnte. Wer war noch ein Nachkomme? Der Apostel Paulus. Auch ein Nachkomme aus diesem Stamm Benjamins. Ich suche ein Taschentuch. Ich habe es. Okay, Wir sind nun bei Saul, bei dem Sohn von Kis. Sein Name bedeutet der Begehrte oder der Erforderte. Das ist natürlich interessant, denn er war derjenige, der vom Volk begehrt wurde. Und sein Name heißt auch der Begehrte. In 1. Samuel 18 spricht Samuel zu dem Volk, das einen König von ihm begehrte. Und Saul ist der Begehrte. Er wird beschrieben als stattlich und schön und außergewöhnlich groß. Er überragte alles Volk. Vers 2, sein Alter wird nicht erwähnt. Wir entdecken später, dass er in Gibea lebte, etwa eine Stunde nördlich von Jerusalem. Und eben, das war eben eine der Städte dieses Stammes. Und jetzt sind Eselinnen vom Vater von Saul verloren gegangen. Und die sind anscheinend so wertvoll, dass Kis nicht einfach einem Diener sagt, also mach dich auf den Weg und schau, dass meine Eselinnen zurückkommen. Nein, sein Sohn muss selbst auch mit. Ein Detail, aber wichtig. Eselinnen waren wertvoll, denn sie dienten, oder Esel überhaupt, sie dienten als Reittier, als Lasttier, als Zuchttier. Und auch wenn der Mann vermögend ist, diese Eselinnen müssen gesucht werden. Aber die Sucheaktion führt zu nichts. Sie sind eigentlich sehr weit gereist. Und in Vers 5 sind sie im Gebiet Zuf, südlich von Jerusalem. Und Saul will schon nach Hause zurückkehren, aber dann sagt der Diener, der kommt mit einem Vorschlag, in dem Gebiet, wo wir jetzt zufällig sind, lebt ein weiser Gottesmann, und zwar in der vor ihnen liegenden Stadt. Vers 6, er aber sprach, siehe, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt, er ist ehrwürdig, alles, was er sagt, trifft zu. Lasst uns nun dorthin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Sie denken noch immer an die Eselinnen. Aber es geht um einen viel tieferen Weg. Denn es ist eine Begegnung vorgesehen. Und Gott ist hier am Werk. Samuel und Saul sollen sich eben treffen. Vielleicht kann er uns aufklären, so kann man es auch lesen, über die Sache, wofür wir uns auf den Weg gemacht haben. Eselinnen, ja, so beschränkt denken wir, dass wir etwas ganz Einfaches gibt und das machen wir eben und dass da was viel Größeres hinterstecken könnte. Damit sollten wir eigentlich rechnen, weil unser Gott so groß ist, dass eigentlich nichts normal ist und dass das Alltägliche sehr außergewöhnlich werden kann, weil Gott am Werk ist. Und so meinen wir auch oft, dass das, was wir tun, so unscheinbar ist, gell? So unwichtig. Und wir haben keine Ahnung davon, was hinter den Kulissen geschehen könnte, weil unser Gott ein Gott ist, der alles kann und der Sachen so vorbereitet. Und so landet Saul auf der Suche nach seinen Eselinnen in Rama, wo Gott eine Begegnung mit dem Propheten vorgesehen hat. Die Stadt ist wahrscheinlich Rama gewesen, das war der Standort von Samuel. Und in Vers 12 wird erwähnt, dass Samuel gerade in die Stadt angereist ist, um zu opfern. Ja, sagt ihr vielleicht, wenn er angereist ist, dann kann es nicht sein, dass er dort lebt. Kann sein, dass wir haben schon vorher gehört, dass er immer rumgereist ist, dass er jährlich verschiedene Städte besucht hat. Und es kann sein, dass er gerade für dieses Opferfest, das erwähnt wird, nach Rama zurückgekehrt ist. Sein starkes Zeugnis, was über Samuel gesagt wird, in Vers 27, Mann Gottes ist er, ehrwürdig, er ist angesehen, was er sagt, trifft sicher zu. Ein Mann Gottes, der im Namen Gottes mit Vollmacht spricht und ja, sie wollen gehen, aber nun haben sie ein Problem. Man musste immer ein kleines Geschenk mitbringen. Und sie haben nichts. Es wird nachdrücklich gesagt, sie haben kein Geschenk, sie haben kein Brot, das wäre als Nahrungsmittel ein gutes Geschenk gewesen. Sie haben auch kein Geld, interessant. Saul ist der Sohn eines vermögenden Mannes, hat keinen Groschen bei sich. Aber der Knecht hat was. Der trägt einen Beutel mit Silber mit, wird erwähnt, worin sich noch einen Viertel Silberschekel befindet. Ungefähr 25 Euro Cent. Tolles Geschenk, was? Dennoch, es ist besser als nichts und das Problem ist gelöst. Und jetzt kommen sie an in Vers 11 und da treffen sie Mädchen, die beim Stadtbrunnen Wasser schöpfen gehen. Das finde ich immer sehr spannend, Stadtbrunnen oder überhaupt Brunnen. Da ist in der Bibel einiges geschehen bei Brunnen, oder? Und da wird man hellhörig und da denkt man, was ist hier los? Da geschieht bald etwas Spannendes und das ist auch so. Sie treffen die Mädchen, Saul und sein Knecht, und sie fragen mal nach dem Seher, was eben in der Frühzeit, das wird hier auch ausgelegt, die Andeutung für einen Propheten war. Und die Mädchen wissen Bescheid, der Prophet ist gerade in der Stadt und er ist unterwegs zu einem Opferfest auf der Höhe, ein Bama. Und wenn man jetzt untersucht, wenn man die Bibel liest und untersucht und Informationen sammelt, dann fragt man sich, was war das mit den Höhen? Was ist das eigentlich? Nun, Höhen waren den Israeliten eigentlich verboten, denn das waren Anbetungsstätten von den Kanaanitern, von heidnischen Völkern. Dort haben sie ihre Götzen angebetet. Dort haben sie eben rituelle Tänze aufgeführt. Dort haben sie geopfert. Sogar ihre eigenen Kinder haben sie dort geopfert. Das waren Anbetungsstätten, wo die Götzen angebetet wurden. Und Gottes Volk hatte von Anfang an den Auftrag bekommen, um diese Heiligtümer oder man kann sagen auch die Kultstätte zu vernichten. Das liest man zum Beispiel im 5. Mose 12, 2 bis 5. Da wird es ganz klar gesagt, also damit sollt ihr nichts zu tun haben, vernichten, ausrotten. Diesen Götzendienst. Trotzdem hat Gottes Volk eine Zeit lang seine eigene Anbetungsstätten auf den Höhen, so heißt das, gehabt. Und das war vor allem in der Zeit zwischen der Zerstörung des Heiligtums in Silo. Wir haben das ja erfahren, dass die Philister Silo eingenommen haben, natürlich noch ein größeres Gebiet, und die Lade gestohlen haben. Also diese heilige Stätte gab es nicht mehr. Und in der Zeit danach, bis zum Tempelbau in der Zeit von Salomo, soll sich das Volk auch manchmal auf Höhen getroffen haben. Und dass Samuel das hier tut als Prophet, dass er unterwegs ist, das zeigt uns, dass das nicht alles schlecht war. Es konnte aber schlecht sein, denn es war eigentlich so ein Ort, wo Religionsvermischung ja natürlich eine Gefahr war, weil diese Heiligtümer ja von den heidnischen Völkern waren und da geschah einiges, das hätte man leicht auch mitnehmen können. Und später sehen wir auch, dass die Israeliten, nicht nur später, wir sehen das schon ganz früh, dass sie sich sehr oft haben verführen lassen zum Götzendienst. Wir denken an der Zeit von Jerobeam, das war der erste König, nachdem das Reich geteilt war, der hat den Stierdienst wieder eingestellt. Wir denken an die Zeit von Elia, der da oben auf den Berg kam und sagt, ihr sollt wählen, sagte dem Volk, Baal oder Gott. Was wollt ihr eigentlich? Also es bestand die Gefahr von Vermischung. Aber hier in 1. Samuel 9 ist Samuel unterwegs zu einer Höhe, wo der Gott Israels angebetet wird. Und Saul und sein Knecht müssen sich beeilen, da der Prophet schon unterwegs ist. Wir können aus Vers 23 entnehmen, dass der Prophet schon oben war. Denn er hat schon einige Anweisungen oder Hinweise gegeben, was da mit dem Opferfleisch geschehen soll. Da musste, haben wir beim ersten Vortrag gesehen, bestimmte Fleischstücke waren für den Priester gemeint, andere, da waren Vorschriften. Und Samuel ist schon oben gewesen, ist zurückgekehrt in die Stadt, weiß nicht warum, vielleicht wollte er sich umziehen für das Opferfest und jetzt ist er zum zweiten Mal unterwegs. Erst in Vers 14 wird Samuels Namen erwähnt. Und bis dahin haben wir eigentlich Alltägliches gehört. Eselinnen, die verschwunden sind, zwei Männer, die suchen gehen, Mädchen, die sie dann beim Brunnen treffen. Nichts deutet darauf hin, dass diese Zufälligkeiten eben Puzzleteile sind, womit etwas Großes aufgebaut wird. Aber wie gesagt, Gott wirkt durch alltägliche Dinge. In Vers 15 erfahren wir dann, dass Gott schon mit Samuel gesprochen hat und dass er gesagt hat, dass er an diesem Tag den vorgesehenen ersten König Israels begegnen wird. Ich finde, Vers 15 müsste man 10-mal unterstreichen. Der Herr hatte Samuels Ohr geöffnet. Ist das nicht fantastisch? Und ist das nicht auch das Werk des Heiligen Geistes, dass uns das Ohr öffnet, dass wir verstehen, was Gott uns persönlich sagen will? Ist das nicht fantastisch, dass das möglich ist? Dass ein menschliches Ohr von Gott geöffnet wird? Wir haben gestern ein bisschen darüber geredet, wie wir eine Antenne für Gott entwickeln können, was da alles dazugehört. Aber es ist letztendlich Gott, der unser Ohr öffnet, damit wir ihn hören. Der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und ihm gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Und dann wird auch gesagt, was der König tun soll. Er soll das Volk aus der Hand seiner Feinde erretten, aus der Hand der Philister. Das Volk hat immer schwer zu leiden gehabt, das haben wir schon erfahren. Es hat immer wieder, haben die Philister angegriffen. Und in Samuel 10, 1. Samuel 10 lesen wir auch, dass die Philister schon einen Posten in Gibea hatten. Die sind immer weiter vorgerückt. Sie haben übrigens auch dafür gesorgt, das lesen wir dann später in Kapitel 13, Verse 19 bis 22, dass es in Israel keine Schmiede mehr gab. Ist das wichtig? Ja, natürlich. Man braucht einen Schmied, der macht ja Waffen und er schleift die Messer. Die Philister sind da ganz schlau vorgegangen in der Hoffnung, dass sie eben Israel ausrangieren können, konnten. Sie haben es das Leben der Israeliten äußerst schwer gemacht, aber Gott hat das gesehen. Vers 16. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Gott sieht, Gott hört. Gott rettet. Haben wir schon öfters gesagt, manchmal hat man das Gefühl, Gott sieht vielleicht, aber tut nichts. Der Himmel ist zu. Aber es bewegt sich immer was im Himmel. Hinter den Kulissen wird hier auch wieder eine Rettungsaktion vorbereitet. Wir dürfen nie denken, dass wir Gott gleichgültig sind. Auch nicht, wenn er mal lange schweigt, wenn es lange Stille ist. Denn er ist ein Gott, der uns sieht. Ich denke dabei immer auch an die Geschichte von Hagar, kennt ihr, die davongelaufen war von Sarah und Abraham, die schwanger war. Und dann bei einem Brunnen in der Wüste, wieder bei einem Brunnen, da kommt der Engel des Herrn und redet mit ihr, hilft ihr, sie darf ihr Herz ausschütten, schickt sie zurück und dann sagt sie am Ende der Geschichte in 1. Mose 16, du bist ein Gott, der mich sieht. Meine Frage an euch wäre, wenn ihr Gott einen Namen geben müsstet, wenn ich euch das fragen würde, beschreibt mal, wer Gott für euch ist. Würdet ihr dann sagen, er ist ein Gott, der mich sieht? Oder ist es vielleicht einigen unter uns so zumute, dass wir sagen würden, ja, du bist ein Gott, der andere sieht, aber bin mir nicht so sicher, ob du mich siehst. Und vielleicht denkst du auch, ich weiß nicht, ob ich würdig bin, überhaupt von dir gesehen zu werden. Wenn wir das denken, dann denken wir falsch über Gott. Wir sind unwürdig, um von ihm gesehen zu werden. Aber er sieht uns, er hört uns. Und er will uns helfen, er will uns retten. Ja, Samuel hat von Gott erfahren, dass ein neuer König kommt. Er hat nicht nachgefragt, wie soll denn das gehen und wie weiß ich, ob ich den richtigen Mann da vor mir habe. Und er hat keine Fragen, sein Gottesmann. Er hat einfach getan, was Gott gesagt hat und darauf vertraut, dass das so laufen wird, wie Gott das versprochen hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe oft Fragen. Aber wie denn? Kannst du nicht ein bisschen mehr erklären? Kannst du es nicht für mich aufschreiben sogar? Dass ich morgen, wenn ich wach werde, einen Zettel finde. Und dass da einfach alles so draufsteht. Du weißt eh, was meine Fragen sind oder meine Unsicherheiten. Samuel vertraut auf Gott. Er hat sich nicht selbst auf die Suche nach Saul gemacht. Er hat sich einfach seinem Dienst gewidmet. Es ist Gott, der Saul dann über verlorene Eselinnen und Mädchen, die Wasser schöpfen, an den richtigen Ort bringt. Die Wege der drei Männer kreuzen sich am Stadttor. Und Gott sagt Samuel an dem Moment, das ist der Mann. Toll. Das ist der Mann. Alles ist von Gott ausgegangen. Alles wurde von Gott orchestriert. Gott lässt nicht los, was seine Hand begann. Er führt uns ans Ziel. Manchmal über scheinbar unwichtige Dinge, über Zufälligkeiten. Unser Horizont ist begrenzt. Der ewige Gott hat den großen Überblick. Jetzt ergreift Saul das Wort und fragt Samuel nach dem Haus des Seers. Und da macht sich Samuel bekannt als der Seher. Und er lädt Saul und sein Knecht zum Opferfest ein. Ihr sollt heute mit mir essen. Und sie sollen auch bei ihm übernachten. Morgen will ich dich ziehen lassen. Und Samuel wird Saul auch über einiges aufklären. Vers 19, alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Und gleich darauf, das ist so auffallend, erwähnt der Prophet die Eselinnen, sagt, apropos, die Eselinnen, die ihr sucht, die sind schon gefunden. Das ist doch der ultime Beweis, dass der Mann ein Prophet ist. Denn Saul hat nicht gesagt, schön, dass wir uns treffen, aber eigentlich habe ich noch ein Anliegen, ich suche Eselinnen, vielleicht können Sie mich da auch darüber aufklären. Nein, der Prophet sagt ganz spontan, apropos die Eselinnen, die du suchst, die sind schon gefunden. Beruhigend. Schön. Und dann sagt Samuel noch diesen Satz, wem gehört alles Begehrenswerte in Israel, nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters, Vers 20, ein prophetisches Wort. Er spricht ja zu dem zukünftigen König, der Saul weiß das noch nicht. Das ist eine Anspielung eben auf dem Verlangen des Volkes. Soll der erwünschte König aus dem Haus von Saul kommen, könnte das sein? Naja, eins ist Saul klar, der Mann ist ein Prophet. Und was er sonst sagt, kann er noch nicht so direkt fassen. Er fragt aber nicht nach, er muss geahnt haben, dass das Gesagte eine Verheißung enthält beinhaltet, denn er kann nur sagen, wer bin ich? Dass du gerade mir dies alles sagst, ich bin nur ein Benjamiter. Sein Stamm ist tatsächlich der kleinste aller Stämme Israels gewesen. Und obwohl Saul zu einer vermögenden Familie gehörte, sagt er doch dieses, wer bin ich? Ich denke, das Gefühl oder diese Erfahrung kennen wir, wenn wir vor Gott stehen, sind wir auf einmal klein, oder? Und der große, stolze Mann, größer als alle andere, der Sohn eines vermögenden Mannes, steht hier vor einem Mann Gottes und ist sich seiner Kleinheit bewusst. Wer bin ich eigentlich? Er zeigt sich hier sehr demütig. Und später werden wir sehen, dass er sogar auch Angst hatte, dass er sich gefürchtet hat vor seiner Aufgabe. Und dann kommen sie an, Vers 22 bis 27 beim Opferfest oben. Und dann gibt Samuel, Saul und dessen Knecht Ehrenplätze unter den Geladenen, die sich in der Halle, Vers 22, befinden. Was war das für eine Halle? Das wissen wir nicht. Es ist vielleicht extra ein Zelt aufgebaut worden für das Opferfest, kann sein. Und dann wird der Koch beauftragt, um Saul die Keule des Opfertieres zu geben, die Schulter. Und haben wir nicht vorher gelesen, dass das der Teil war für die Priester, für den Priester, die hier geopfert hat? Und Saul bekommt also etwas ganz Ehrenvolles. Er bekommt einen Ehrenplatz und er bekommt einen Teil des Fleisches, das normal für den Priester gemeint war. Es ist, als bekommt er hier einen Vorgeschmack auf die Ehre, die er später als König des Volkes haben wird. Es wird nicht viel weiter erzählt über das Opferfest. Sie kehren zurück in die Stadt und dann sondert sich Samuel mit Saul ab. Ein Gespräch unter vier Augen auf dem Dach seines Hauses und morgens früh wird weiter geredet. Denn Samuel ruft Saul, Vers 26, aus die Morgenröte aufging. Und dann gehen sie beide aus dem Haus, dann gehen sie bis zum Stadtrand, dann wird Sauls Knecht vorausgesandt, weil sie wieder unter vier Augen miteinander sprechen sollen. Vers 27, du aber stehe jetzt stille, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Es wird ein wichtiger Moment sein, an dem sich Sauls Leben total verändern wird. Ein Moment, worauf er stille sein soll und stille stehen soll. Denn Gott spricht zu ihm. Durch Samuel. Ein privates Gespräch unter einem offenen Himmel. Und über den Inhalt des Gesprächs erfahren wir nichts. darüber erfahren wir nichts. Das Stille Sein aber, das stille Stehen, darin liegt eine sehr wichtige Botschaft für uns. Denn wenn wir Gott hören wollen oder Gottes Wort hören wollen, dann sollen wir stille stehen und stille werden. Denn der Herr redet meistens in der Stille, oder? Dort, wo wir nicht voll beschäftigt sind mit vielerlei Sachen. Dort, wo wir nicht abgelenkt sind. Dort, wo wir bewusst ausgerichtet sind auf ihn. Dort redet er zu uns. Wir denken auch an das erste Wort, das an Samuel ergangen, da war er noch als Kind im Tempel und Gott hat in der Nacht gesprochen. Als noch niemand wach war, vielleicht am frühen Morgen. Und er hatte das dann noch nicht verstanden. Er musste es noch lernen, Gottes Stimme zu hören und Gottes Wort zu verstehen. Und jetzt sind Jahre vergangen und wir sehen, dass er das gelernt hat. 1. Samuel 10, da nahm Samuel die Ölflasche. Sie sind jetzt nur zu zweit. Und goss sie auf sein Haupt, auf das Haupt von Saul, und küsste ihn und sprach: Hat nicht der Herr zum Fürsten, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels im Gebiet von Benjamin, das war auf dem Weg nach Bethlehem, bei Zelzach. Die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben und er macht sich Sorgen um euch. Und er spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, jetzt kommt ein zweites Zeichen. Das erste: Du wirst zwei Männer finden beim Grab Rahels. Zweites Zeichen: Du wirst zur Terebinte Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer antreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Laibe Brot und der dritte einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich mit dem Friedensgruß begrüßen und dir zwei Brote geben, die sollst du aus ihrer Hand annehmen. Drittes Zeichen, Vers 5. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht, ein Wachposten. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter und Handpauken und Flöten und Harfen, und sie werden weissagen. Und da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Stark. Wenn diese Zeichen dann für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. Und 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er in ihrer Mitte weissagte. Als aber alle die, welche ihn zuvor gekannt hatten, sahen, dass er mit den Propheten weissagte, sprach das Volk untereinander: Was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und da antwortete ein Mann von dort und sprach: Und wer ist ihr Vater? Daher kommt das Sprichwort: Ist Saul auch unter den Propheten? Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und Sauls Onkel sprach zu ihm und zu seinem Burschen: Wo seid ihr hingegangen? Und sie antworteten, die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Und da sprach Sauls Onkel: Teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Und Saul antwortete seinem Onkel: Er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Punkt. Was aber Saul von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihn nicht. Samuel aber berief das Volk zum Herrn nach Mispa. Und er sprach zu den Kindern Israels: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat, und habt zu ihm gesagt, setze einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten, und der Stamm Benjamin wurde durchs Los getroffen. Und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten ließ, wurde das Geschlecht Matris durchs Los getroffen, und dann wurde Saul getroffen, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und er fragte sie den Herrn weiter, kommt der Mann noch hierher? Und der Herr antwortete sie, er hat sich bei den Geräten versteckt. Und da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Und da jauchzte das ganze Volk, und sie sprachen, es lebe der König. Samuel aber verkündigte dem Volk das königliche Recht und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und danach entließ Samuel alles Volk, jeden in sein Haus. Und auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibea, und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Etliche Söhne Belials aber sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke, doch er tat, als hörte er es nicht. Du wirst ihn salben, hat Gott Samuel gesagt in 1. Samuel 9, 16. Und gesalbt wird Saul in Vers 1 von diesem Kapitel. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn. Und mit dieser Salbung kam Gottes Geist dann über den Gesalbten, normal gesprochen. Hier wird das Wort König übrigens, hebräisch Melech oder Melech, wird hier vermieden. Es ist immer die Rede von einem Prinzen oder von einem Fürsten Nagid, was mit dem Wort Kundtun zusammenhängt. Das heißt, dass hier von vornherein klar sein soll, dass Gott oder Yahweh der einzige wahre Gott ist und bleibt. Und dass der Fürst, dass also Saul ihm als Fürst untergeordnet ist. Er hat Gottes Willen kundzutun. Jetzt sind Saul und Samuel unter sich gewesen und wird er also, wenn sie nur zu zweit sind, wird er gesalbt zum König. Interessant, denn bis jetzt sind eigentlich nur Priester gesalbt worden. Zum ersten Mal wird ein König gesalbt wird, womit eigentlich auch klar gemacht wird, dass dieses Königtum von Gott eingeführt oder eingesetzt wird. Zwar war das nicht Gottes Wahl, könnte man sagen. Das Volk wollte einen König. Es ist trotzdem Gottes Entscheidung gewesen. Wir können Gott nicht das tun lassen, was wir wollen, außer er stimmt damit ein. Er hat dem Volk ganz klar gesagt, ihr habt mich damit abgewiesen, dann hat er trotzdem das Königtum eingesetzt. Das war seine Entscheidung. Er hört uns, aber er lässt sich nicht von uns steuern. Sehr wichtig. Und das wird ja auch gesagt in Vers 1, hat nicht der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Der Herr. Und die Bedeutung dieser Salbung ist eigentlich zweifach. Saul wird bekleidet, kann man sagen, mit der Berechtigung, mit der Anstellung als Fürst. Aber er wird auch bekleidet mit der Gewandtheit, die er für dieses Amt braucht, denn er bekommt dann den Heiligen Geist. Öl ist ja hier noch, wir sind noch nicht so weit, dass der Heilige Geist über ihn kommt, ist das Bild des Heiligen Geistes. Und dann folgen Anweisungen für Saul, was er machen soll weiterhin und was unterwegs geschehen wird. Es hört sich alles ein bisschen kompliziert an. Drei Zeichen, drei Begegnungen. Die erste auf dem Weg nach Bethlehem, beziehungsweise in der Nähe des Grabes von Rahel. Das ist noch verbunden mit dem Anlass der Reise Sauls, die verlorenen Eselinnen. Und dann wird gesagt, das soll ihm weiterhin nicht beschäftigen. Die sind gefunden worden. Es ist jetzt Wichtigeres dran. Eine zweite Begegnung bei der Tabor-Eiche. Welche Eiche damit gemeint wird, ist nicht ganz klar, aber Saul hat es verstanden. Das ist wichtig. Und dort wird er drei Männer treffen auf dem Weg nach Bethel, wo sich auch eine heilige Stätte befand. Und da wird er drei Männer treffen, die drei Bücklein bei sich haben, Brot und Wein. Finde ich interessant, denn wir haben vorher gehört, dass er kein Brot mehr hatte. Und er wird von Gott auch noch versorgt auf diesem Weg. Und die dritte Begegnung, über die Samuel dann mit Saul spricht, ist die wichtigste. Er wird in seinem Wohnort Gibea ankommen, zwar auf den Hügel Gottes. Und dort wird gesagt, steht eine Opferstätte und da steht auch der Posten der Philister. Und wieder wird uns gezeigt, wie weit die Philister vorgerückt waren, denn hier im Gebiet der Benjamiter steht ein besetzter Posten des Philisters oder der Philister. Und das ist bedeutungsvoll. Alles, was gesagt wird, ist wichtig, denn der König, der Fürst, wird das Volk ja erretten aus der Hand der Philister. Und hier steht ein Besatzungspost. Und dann wird Saul eine Gruppe von weissagenden Propheten entgegenkommen. Und dann Vers 6, der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Gottes Geist verändert und Gottes Geist erneuert Menschen. Ich denke an Worte vom Apostel Paulus, der ja aus dem Stamm Benjamins kam. Der schreibt an die Korinther, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Es geht hier um die Wiedergeburt. Es geht Paulus darum, was er sagen will, ist, dass wir neue Menschen werden. Das ist das Werk des Heiligen Geistes bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt. Neue Menschen, die Dinge auch aus einer anderen Perspektive sehen, für die Dinge, andere Dinge, neue Dinge wichtig geworden sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so nachvollziehen könnt, dass ihr sagt, seitdem ich bewusst Christ bin, hat sich mein Denken verändert. Sind mir andere Dinge wichtig geworden? Bin ich in andere Dinge interessiert? Ist mir die Bibel sehr kostbar? Ich stamme aus einer nichtchristlichen Familie und meine älteren Brüder sagen immer, du mach doch mal was Gescheites. Immer mit der Bibel beschäftigt. Also es gibt doch viel schönere Sachen. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Früher schon. Aber jetzt bin ich einfach fasziniert von Gottes Wort. Wir werden verwandelt. Wir werden neue Menschen. Und wir werden auch aus Menschen verändern. Galater 5, Vers 22, der Geist will eine Frucht in uns erwecken und wachsen, reifen lassen, sodass man an uns sehen kann, dass wir Christen sind. Kann man das bei dir sehen? Das weiß man meistens nicht. Das wissen die anderen, die uns sehen. Was für eine Haltung wir haben in bestimmten Situationen, ob wir freundlich sind oder eher ungeduldig oder ob wir geduldig sind, ob wir treu sind oder nicht. Hier steht ganz klar, dass Saul in einen anderen Mann verwandelt werden wird. Strecken wir uns danach aus, dass Gott sein Werk in uns tun kann? Das geht nicht so. Ja, der Anfang geht so. Jetzt darf es so werden, jetzt ist etwas gesät worden, aber das muss aufwachsen, das muss reifen, das muss Frucht bringen. Strecken wir uns danach aus, dass wir anders werden? Ich denke, es ist oft so, dass wir sagen, naja, so sind wir einmal. Ich bin ungeduldig, das war mein Vater auch, ist genetisch, kann nichts dafür. Zu Hause haben wir immer geschrien, ich schreie halt auch, nicht so schlimm. Ich habe es überlebt, werden meine Kinder auch überleben. Das darf man als Christ nicht sagen. Dann kränken wir den Heiligen Geist, der nach Philipper 1,6 ein gutes Werk in uns begonnen ist, das er fortsetzen will und wird, bis Jesus wiederkommt. Und hier im Alten Testament steht das schon, ist fantastisch, oder? Saul wird in einen anderen Mann verwandelt werden. Und dann heißt es, wenn die Zeichen Gottes eingetroffen sind, dann soll Saul zunächst tun, was deine Hand vorfindet. Denn Gott ist mit dir, Verse 6 bis 7, das finde ich unheimlich trostvoll und beruhigend. Saul muss nicht gleich groß auftreten. Es wird nichts Großes von ihm erwartet. Er soll einfach tun, was seine Hand vorfindet. Und da darf er, Verse 6 und 7, mit Gottes Hilfe und Führung rechnen. Nach Andreas Predigt heute Morgen, er soll nur Wasser schöpfen. Und alles Weitere ist Gottes Verantwortung. Er muss nicht gleich groß auftreten. Er darf tun, er soll tun, was seine Hand vorfindet und darf dabei mit Gottes Hilfe und Führung rechnen. In Vers 8 sagt Samuel Saul, dass er, nachdem die drei Zeichen Gottes eingetroffen sind, nach Gilgal gehen soll, eine Stadt östlich von Jericho. Und da soll er 7 Tage warten, bis Samuel kommt, um zu opfern. Und Samuel wird ihm dann sagen, was er tun wird. Über diese Tage erfahren wir hier noch nichts. In 1. Samuel 13, Abvers 8 aber schon. Und dort entdecken wir, und das werden wir in den nächsten Tagen noch besprechen, dass das eine Prüfung ist. 7 Tage warten. Es hat alles so spannend angefangen und so. Jetzt soll er auf einmal 7 Tage warten. Die Zeichen sind eingetroffen, dann soll er 7 Tage auf Samuel warten. Und wir entdecken dann, dass er die Prüfung nicht besteht. Dass er das nicht schafft. Sondern dass er dann eben das tut, was er nicht hätte tun sollen. Und das ist der Moment, wo Gott dann entscheidet, dass Samuel nicht geeignet ist für das Königtum. Da kommen wir später. Saul. Nicht geil. Schön, wollt nur schauen, ob ihr noch wach seid. Ja, also in 1. Samuel 10, Vers 9, da trennen sich Samuel und Saul und da verwandelte Gott Sauls Herz und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Alles trifft ein. Es wird aber nur das dritte Zeichen beschrieben, ab Vers 10. Die anderen zwei werden nicht beschrieben. Was beschrieben wird, ist, dass ihm eine Schar Propheten entgegenkommt und dass der Geist Gottes ganz stark über ihn kommt, sodass er in ihrer Mitte weissagte. Und da sind anscheinend viele Leute da gewesen. Er ist dann schon nahe an seinem Zuhause gewesen. Die haben gesagt, ja, was macht Saul denn? Das ist doch der Sohn von Kis. Und der weissagt auf einmal, gehört er denn gleich zu den Propheten? Wie kann das sein? Und dann Vers 13, aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Er ist also von dem Heiligen Geist gegriffen worden. Das war ein Höhepunkt, er hat geweissagt. Aber wie das normalerweise auch so ist, ein Höhepunkt hält nicht immer an. In Vers 13 geht es eigentlich wieder in den Alltag zurück. Das Weissagen, das war ein Zeichen Gottes. Der Heilige Geist ist groß über Saul gekommen. Er hat geweissagt, er war Gottes König. Aber dann ist der Moment vorbei. Und dann geht es wieder weiter und dann kommt er auf die Höhe und da ist sein Onkel. Ist vielleicht ein bisschen flach, dass ich das vergleiche, aber wir sind hier irgendwie auch in einer ganz besonderen Situation. Das ist doch für einige von uns ein Höhepunkt, oder? Diese Tage, die wir geschenkt bekommen haben, wo wir uns mit Gottes Wort beschäftigen können, wo wir Gemeinschaft miteinander haben, wo es ganz toll und gemütlich ist, darum sind wir auch nur 6 Tage beisammen, denn am 7. Tag kann das schon wieder anders werden. Wenn wir zu lange beisammen sind, dann kommen die alten Gewohnheiten hoch. Jetzt haben wir es gemütlich, aber Mittwoch geht es wieder nach Hause. Dann ist der Höhepunkt vorbei. Und dann ist die Frage, ob wir das behalten, was wir hier erlebt haben. Und ob wir noch immer so nahe bei Gott waren, als wir in diesen Tagen waren, wenn wir einander nicht haben. Das ist ja ein Höhepunkt. Es geht eigentlich Montag vom Berg ins Tal. Und für manche ist das ein dunkles Tal vielleicht. Der Alltag kommt wieder. Und hier ist der Alltag Isaus Onkel, der sagt, wo seid ihr hingegangen? Wir sind die Eselinnen suchen gegangen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Und ja, und dann sagt Isaus Onkel natürlich, was war denn mit Samuel? Es war ein bekannter Mann, das war ein Prophet. Jetzt ist der Neffe auf einmal bei Samuel gewesen. Was hat er denn gesagt? Und Saul sagt, na ja, er sagt uns, dass die Eselinnen gefunden sind. Punkt. Das Weitere verriet er ihm nicht. Finde ich stark, dass der Onkel nicht nachgefragt hat. Er hat anscheinend gemerkt, also soll nicht weiterfragen. Aber was hier geschieht, ist auch sehr wichtig. Es gibt Sachen, da sollen wir vielleicht nicht ganz groß darüber reden. Es gibt Sachen, vor allem Gottes Sachen, die wir sinken lassen müssen. Und es wäre schade und vielleicht sogar schädlich, wenn wir zu früh zu groß davon reden. Und anscheinend hat Saul gewusst, ich darf nicht erst groß reden, was da alles passiert ist. Das darf ich einfach nicht. Es ist Zeit, um zu schweigen. Das kennen wir auch von Maria, oder? Bei zwei Begebenheiten. Erstens, als die Hirten dann mit der Botschaft der Engel kommen, dann heißt es, und Maria bewahrte die Worte oder die Botschaft des Engels in ihrem Herzen. Und später, als Jesus 12 Jahre alt ist im Tempel und sie ihn suchen gehen und sie ihn finden und er sagt dann, wusstet ihr nicht, dass ich mit den Dingen meines Vaters beschäftigt sein sollte, dann heißt es, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und eigentlich bedeutet das so viel, wie sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Wenn Gott zu uns spricht oder wenn wir Neues über ihn entdecken, dann ist es kostbar und wichtig, dass wir nicht zugleich zu groß reden, sondern das mal verarbeiten, das sinken lassen, das in unserem Herzen bewegen, um das reifen zu lassen. Naja, nach all dem, dann taucht Samuel wieder auf in Vers 17, der beruft das ganze Volk zum Herrn nach Mispa. Und was jetzt eigentlich bevorsteht, Saul ist bis jetzt privat unter 4 Augen von Samuel zum König, zum Fürsten gesalbt worden. Und jetzt steht die öffentliche Bestätigung bevor. Das Volk hat das noch nicht gewusst. Das Volk hat das noch nicht erlebt. Es war unter 4 Augen in Kapitel 10, Vers 1. Und jetzt wird das ganze Volk zusammengerufen in Mizpah, ein Ort etwa 8 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Wir kennen es als eine der Städte, wo Samuel jährlich seine Runde machte als Richter. Dort hat er auch das Volk vor Jahren mal beisammengerufen und es ermahnt wegen ihres Götzendienstes. Und nun wird das Volk wieder zusammengerufen und bekommt ein Gotteswort. Vers 18, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt, euch aus der Hand gerettet, ihr habt heute euren Gott verworfen. Eine wichtige Botschaft. Wir sollen erkennen, wer Gott ist und was Gott getan hat in der Geschichte, wie groß er ist. Und wir sollen erkennen, wie dumm wir oft sind, wie beschränkt in den Sachen, die wir für wichtig halten, in den Sachen, die wir von Gott haben wollen. Er ist der große Gott, er ist der Ewige, er ist der Allmächtige. Und er sagt das hier, erinnere euch, was ich euch getan habe. Und schämt euch, wenn ihr seht, was ihr getan habt. Ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet habt. Und ihr habt gesagt, setze einen König über uns. Nun tretet nun vor dem Herrn. Dann müssen alle Stämme Israels vor dem Herrn treten. Dann wird der Stamm Benjamins durchs Los getroffen. Das war in Israel üblich in alten Zeiten. Das Los diente dazu, von Gott ein Ja oder ein Nein zu erfragen bei einer Entscheidung. So wurde auch das gelobte Land durchs Los verteilt, Josua 14. Und jetzt steht eine wichtige Entscheidung bevor, wer soll der nächste König Israels werden? Natürlich, Saul weiß das inzwischen, Samuel weiß das, aber das Volk weiß das noch nicht. Und dann kommt man hier durchs Los in 1. Samuel 10, 21 bei Saul. Bei Saul aus. Und da muss man ihn suchen gehen, denn er hat sich inzwischen versteckt. Das ist so ein Detail. Der weiß, er ist gesalbt als König, jetzt soll er vor dem Volk stehen und auf einmal denkt er, hoppla, will ich das eigentlich? Und wollen die mich? Das hat er vielleicht auch gedacht. Dann traut der große Sohn von Kis sich nicht vor dem Volk zu erscheinen. Er weiß von seiner Berufung, aber tritt zurück. Kennt ihr das? Dass ihr das Empfinden habt oder sogar sicher weiß, Gott hat mich für irgendwas zu etwas berufen, aber ich will nicht. Traue mich nicht, kann ich nicht. Ich verstecke mich, hat Jona auch gemacht, oder? Sollte eine Botschaft an Ninive bringen. Dachte, dass er an Gott entkommen konnte, versuchte sich zu verstecken, wurde zurückgeholt. Und Saul wird genauso von Gott zurückgeholt. Denn das Volk fragt Samuel, wo ist er denn? Es wird Gott gefragt. Und er hat sie versteckt bei den militärischen Geräten und er wird geholt. Wenn Gott uns ruft und wir haben ein festes Nein dazu, dann verpassen wir etwas Wichtiges. Ich denke nicht, dass Saul hier ein festes Nein dazu hatte. Er hatte Angst. Ein festes Nein erlaubt uns Gott, wenn wir wirklich nicht wollen, aber dann werden wir auch die Folgen tragen müssen, wenn wir nicht wollen. Aber wenn wir Angst haben, dann holt er uns zurück. Wenn das Nein auf unsere Angst gegründet ist und dann sagt er, okay, vielleicht kannst du das nicht, aber mit mir ist das eine andere Sache. Wenn du in der Gemeinde eine Aufgabe hast oder sonst wie, oder du hast das Empfinden, dass du eine Nachbarin besuchen musst und mit ihr sprechen musst, irgendwas, und du denkst, das kann ich nicht, dann sagt Gott, komm, mit mir kannst du das. Und dann holt er uns ab, dort, wo wir sind. Und es ist schade, wenn wir bei unserem Nein bleiben, wenn das aus Angst gegründete Nein ein festes Nein wird, denn dann verpassen wir etwas. Und wenn wir ein Ja dazu finden, dann werden wir erfahren, wie gut das ist. Und dann werden wir auch erfahren, dass wir in Gehorsam wachsen. Dass das, was wir dachten, das kann ich nie, dass wir dazu befähigt wurden von Gott. Und Saul wurde schon befähigt, denn Gott hatte ihm den Heiligen Geist gegeben. Dann wird er geholt, er steht jetzt vor dem Volk, er ist so groß, dass er das überragt und man kann einfach nicht um ihn umhin. Und dann spricht der Prophet Samuel und bestätigt, dass Saul der von Gott gewählte König ist. Vers 24. Da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk, und das Volk jauchzt. Und dann Vers 25, wir sind fast da. Da verkündigt Samuel dem Volk das königliche Recht. Was war denn das? Da müssen wir in 5. Mose 17, können wir das nachlesen. Ab Vers 14, da steht das Königgesetz. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mir setzen, mich setzen wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist, der nicht zum Volk gehört. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät, auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Und wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein, und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu rechten noch zu linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels, das Königsgesetz. Eine Warnung, das sollst du nicht machen, das sollst du nicht machen. Und wir haben ein Jüngergesetz, oder? Das eigentlich auch, das wir auch aufheben sollten. Und worin wir auch jeden Tag lesen sollten, damit wir nicht abweichen vom Weg des Herrn. Damit wir wissen, was er von uns verlangt. Ja, nun sind die Formalitäten geschehen. Man geht nach Hause hier in 1. Samuel. Einige Männer, die beschrieben werden als Tapferen, die schließen sich bei Saul an, womit sie die Wahl dieses Mannes akzeptieren und bestätigen. Dann heißt es in Vers 26, Gott hat ihr Herz angerührt. Gott hat das bestätigt. Sie wissen, das ist der Mann. Sie folgen Saul, der zurückkehrt nach seiner Heimat Gibea. In späteren Jahren entsteht dort eine Residenz, ein befestigter Platz. Und dann endet 1. Samuel 10 mit einer Mitteilung, die etwas Bedrohendes in sich hat. Es gibt Menschen, die Gottes Wahl nicht akzeptieren und Saul verachten. Und diese Menschen werden Söhne Belials genannt. Die haben wir schon eher davon gehört, oder? Böse, schlechte Menschen, Belial im Neuen Testament, im Korintherbrief, Satan. Die wollen Saul hier nicht akzeptieren. Und Saul zeigt sich weise in Vers 17, er lässt sich nicht ablenken vom negativen Reden von einigen Menschen. Er tut, als hört er es nicht. Und an diesem, seinen Königstag, macht er sich in Vertrauen auf Gott auf den Weg. Wow, eine lange Geschichte, aber interessant, oder? Und ich denke doch auch mit einigen Lektionen für uns drin, aber die muss man finden und suchen. Da geht es um Berufung, da geht es um Gehorsam, da geht es um ein Ja, da geht es um Vertrauen, dass Gott uns führt, manchmal durch unscheinbare Dinge hindurch. Da geht es darum, dass wir einfach tun, was unsere Hand zu tun findet, nicht unbedingt groß auftreten wollen und dass wir damit rechnen, dass Gott uns dabei helfen wird und dass er Dinge tun wird durch diese kleine unscheinbare Dinge, die unser Verstand eben, was sagt man, übersteigen, weil er der große Gott ist. Das war die Berufung von Saul, seine Salbung unter vier Augen, dann die Bestätigung beim Volk und morgen geht's weiter. Ihr habt es ausgehalten. Ich bin stolz auf euch. Nee, ich bin stolz auf euch. Wir wollen noch beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort und für die Geschichte, die wir manchmal liegen lassen, die Geschichten im Alten Testament, weil wir denken, was sollen wir damit? Aber wir entdecken, wie gut das ist, wenn wir diese Geschichten richtig lesen, studieren, sehen, wie treu du bist, wie du weiter mit uns machst, auch wenn wir Dummheiten begehen, auch wenn wir eine Wahl treffen, die eigentlich überhaupt nicht richtig ist. Wir sind so dankbar, dass wir sehen, dass du uns nachgehst und suchst, wenn wir zögern und denken, das können wir nicht oder das wollen wir nicht. Wir sind dankbar, dass du mit uns vorangehen willst. Und wir sind dankbar für Samuel, der hier vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund war, aber doch der Mann gewesen ist, der dein Wort verkündigt hat und dafür mitverantwortlich war unter eben deiner Leitung, dass dein Wille geschehen ist in Israel. Und wir beten, Herr, auch für den morgigen Tag, wenn diese Geschichte weitergeht, dass wir immer mehr verstehen. Immer mehr verstehen, auch vom Königtum, vom menschlichen Königtum, das so beschränkt war und das dann immer stärker, dass der Ruf immer stärker geworden ist nach einem König, der vollkommen ist und gut ist, ein König, der nicht nimmt, sondern gibt. Und wir sind so dankbar, dass wir das schon wissen dürfen, dass du, Jesus, dieser König bist und dass wir deine Kinder, deine Diener, deine Freunde sein dürfen. So segne uns, Herr, und mache uns auch füreinander zum Segen in diesen Tagen und darüber hinaus für die Menschen, bei denen oder mit denen wir leben, zu Hause, in der Straße, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo halt. Das fragen wir, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.